D-Radio Wissen. Donnerstag kompakt.
Das war so ein ganz normaler Zettel, so ein kleiner von so einem Zettelblock.
Also aus dem Block rausgerissen.
Von der Typo her ein Times New Roman, Schriftgröße 12.
Zettel für den Einkauf, Zettel für einen lieben Gruß oder den nächsten Termin. Der Zettel hat überlebt in Zeiten von Tweets und Posts. Verzettelt heißt unser Tagesthema. Und Stefan Beuting hat sich in der D-Radio Wissen Redaktion auf die Suche nach persönlichen Zettelgeschichten gemacht.
Ich habe noch 1000 andere Zettel in meinem Portemonnaie. Hier, guck mal, irgendwie eine Bahnfahrt. Ich mache die Steuererklärung in meinem Portemonnaie immer.
Also ein großes Thema in Berlin sind, ich nenne es mal so, sogenannte Liebesbotschaften.
Joab Niest ist Zettelexperte. Seit 3 Jahren sammelt er auf seinem Blog die skurrilsten Papierbotschaften in der Hauptstadt und erklärt uns, warum Berlin ein wahres Zettelmekka ist.
Zum einen braucht man den Clash of Cultures, der zusammenkommt. In Berlin hat man ja die Zugezogenen, die Alteingesessenen, viele Internationale, jung, arm, reich. Also es ist irgendwie so alles zusammen und oft wohnen die dann auch noch in den gleichen Häusern oder im gleichen Viertel.
Dieser Song machte Andreas Dorau Anfang der 80er Jahre berühmt. Dorau war einer der Stars der neuen deutschen Welle. In 3 Tagen wird er 50 Jahre alt und bringt 2 neue CDs auf den Markt, die es in den Lärm der Woche bei D-Radio Wissen geschafft haben. Wie auch Amiri Baraka, der afroamerikanische Musikkritiker aus New York, der nun im Alter von 79 Jahren gestorben ist.
Murdering Malcolm was not just a public figure being killed. For a lot of us it represented the declaration of war.
Die Ermordung von Malcolm X sei für ihn und für viele seiner Zeitgenossen einer Kriegserklärung gleichgekommen, sagt Amiri Baraka. Er änderte daraufhin seinen amerikanischen Geburtsnamen Everett Leroy Jones in den afrikanischen Namen Amiri Baraka. Ein symbolischer Akt, dieses Amerika kann für uns Schwarze nie zur Heimat werden.
Zettel und verzettelt, so heißt unser Tagesthema heute. Und passend dazu hat mein netter Kollege in der Regie gerade eben einen Post-it an die Scheibe geklebt mit einem Smiley drauf. Zettel für sich selbst, Zettel für andere, Notizen, Erinnerungen, ironische Hinweise, sarkastische Bemerkungen. Mein Lieblingszettel hat mal in der chaotischen Teeküche gehangen, einer Redaktion. Da stand drauf, ich mag fremde Kulturen, aber nicht in der Spüle. Stefan Beuting hat für uns Zettel gesammelt und rumgefragt bei uns in der Redaktion von D-Radio Wissen unter den Kollegen, welche Zettel die noch haben, an welche sie sich erinnern, was sie bedeuten für uns, für sie selbst, für den anderen.
Karierter Zettel war das. Der war an der linken Seite auch so leicht ausgefranst, weil man den aus so einem, also in dem Fall ich, aus so einem Block rausgerissen hat.
Das war so ein ganz normaler Zettel, so ein kleiner von so einem Zettelblock.
Also aus dem Block rausgerissen.
Von der Typo her ein Times New Roman, Schriftgröße 12.
Das war so ein ganz handelsüblicher Post-it.
Ja, richtig. Und der muss vor allem wieder ordentlich zusammengeknüttelt werden. Dann kommt der hier ganz tief rein, damit ich den nicht... Ich habe noch 1000 andere Zettel in meinem Portemonnaie. Hier, guck mal, irgendwie eine Bahnfahrt. Ich mache die Steuererklärung in meinem Portemonnaie immer. Also in den absoluten Untiefen meines Portemonnaies. Ich wusste ehrlich gesagt nicht mehr, ob ich diesen Zettel noch habe, aber ich habe ihn noch. Hier steht sogar ein Datum drauf, 17.07.04. Und hier war auch noch eine Uhrzeit, 10 Uhr, weiß ich nicht. Es war ein Gruppenleiter-Übungskurs von irgendeinem Ferienlager. Und es war total langweilig. Und da hat mir eine damalige Freundin von mir was auf den Zettel gemalt. Und ich fand das witzig und habe deswegen dahinter das Datum geschrieben und gesagt, dass ich diesen Zettel jetzt für immer bei mir trage. Es hat überhaupt keine Bewandtnis eigentlich, aber ich finde es witzig und deswegen habe ich diesen Zettel niemals weggeworfen.
Also ich habe tatsächlich mal einer Frau, die mich interessiert hat, einen Zettel hinter den Scheibenwischer ihres Autos geklebt, geklemmt, dahingelegt. Und habe darauf geschrieben, dass ich sie sehr süß finde, dass ich sie morgens gesehen hätte, dass ich mich nicht getraut habe, sie anzusprechen und dass ich es aber super fände, wenn sie mich mal anrufen würde. Das hat sie auch tatsächlich gemacht. Wir haben uns daraufhin verabredet. Es war ein Rendezvous, ein echtes Date, aus dem ist aber leider nie was geworden. Aber ich erzähle, wie man hört, immer noch gerne die Geschichte, wie ich mich damals getraut habe, dieser Frau den Zettel hinter die Scheibenwischer zu klemmen.
Fenster einer Parterrewohnung. Blauer Zettel. DIN A4. Rundlich ausgeschnitten.
Ja, das sind Katzen. Man muss nicht gegen die Scheibe klopfen, etc.
Eingeschlagene Fensterscheibe. Daran ein quadratischer Zettel.
So nicht. Bitte nutzen Sie unsere Öffnungszeiten.
Das war so ein ganz stinknormaler Zettel. Ich stand morgens verschlafen an der Ampel und da hing halt ein Zettel, Wohnung zu vermieten, Suche Nachmieter für 1.12. Das war allerdings schon in 4 Wochen. Das heißt, ich war irgendwann Anfang November unterwegs. Ich habe den Zettel abgerissen, weil die Straße irgendwie passte, weil ich eh schon da unterwegs war, habe angerufen und habe sofort Rückmeldung bekommen, bin dann in diese Wohnung. Dann stellte sich raus, wir haben zusammen an der gleichen Uni studiert, das war schon mal lustig. 2 Minuten später kam von oben der Nachbar runter und hat nur gesagt, wer lacht denn hier so laut? Das war dann ich. Und dann stellte sich raus, dass das der Sohn vom Vermieter ist und der bekam gerade Besuch von seinem Vater, der dann auch noch in der Wohnung stand. Und so stand ich plötzlich zwischen 5 Menschen und hatte innerhalb von 10 Minuten eine neue Wohnung, die ich innerhalb von 4 Wochen beziehen durfte. War super. Ich habe meinen Zettel bekommen in der Uni-Bibliothek von einem DJ zugesteckt bekommen, den ich auch tatsächlich kannte, den ich ganz gut fand, mit seiner Nummer und wollen wir mal ein Bier trinken gehen. Ich habe mich total gefreut, habe trotzdem nicht angerufen, weil ich damals einen Freund hatte. Aber den Zettel habe ich immer noch.
Mehrfamilienhaus, Eingangstüre, DIN A4, quer.
An die junge Frau mit den dunklen Haaren und rasierten Genitalien im 3. OG. Wenn Sie sich das nächste Mal von einem dicken Mann im Stehen am Fenster begatten lassen, machen Sie bitte das Rollo herunter. Wir haben Kinder.
Schaufenster des Kindergartens Turbekatzen e.V.
In der Gruppe ist Scharlach.
Ja, früher an der Uni gab es so ein System, da haben Leute sich Zettel hingelegt, um sich mitzuteilen, wo sie gerade sind. Und habe ich einmal einen Zettel gefunden, da standen lauter chinesische Schriftzeichen drauf und mitten darin dieses eine Wort in lateinischen Schriftzeichen, Grobus. Und man sagt ja, die Chinesen würden R und L verwechseln und da hat offensichtlich jemand mitteilen wollen, dass er gerade bei Globus einkaufen ist und hat eben Grobus geschrieben, stand auf diesem Zettel. Chinesische Schriftzeichen und darin Grobus.
Also meine Lieblingszettelgeschichte, die stammt eigentlich bei mir aus dem Hausflur. Ich wohne in einem Mehrfamilienhaus und da gibt es immer wieder Zettel, wo so Partys angekündigt werden. Da gibt es eine WG mit Studenten und die feiern immer sehr oft. Und eigentlich ist man ja super abgenervt, wenn dann so hängt, oh, heute wird's laut und heute Abend feiern wir. Aber da ist es so gewesen, dass die WG mit Studenten oben drüber eine ganz schöne Ansprache auf ihrem Zettel hatte, sodass man die Party gar nicht mehr schlecht fand. Da stand nämlich, endlich, Boris ist 30 geworden. Es gibt wieder einen Grund zu feiern. Und plötzlich stand mal vor dem Zettel und dachte, nein, sie haben es also wieder geschafft, plötzlich eine Party bei uns zu machen. Und man kann es gar nicht so übel nehmen, weil Boris ist halt endlich 30 geworden.
Ich finde, so ein Zettel hat in so einer Situation einfach eine ganz andere... Ein Zettel hat in so einer Situation einfach ein paar Vorteile. Also man gibt was ab von sich selbst, man schenkt etwas dem anderen und dann ist die Frage, kommt jetzt was zurück? Also es hat noch einen Überraschungseffekt und natürlich ist es... Der absolute Hammer, wenn dann tatsächlich das Telefon klingelt, das Telefon, dessen Telefonnummer man abgegeben hatte und es einen Rückruf gibt.
Das ist dann die Zettelfrau.
Das ist dann die Zettelfrau.
Wahnsinn, oder? Im Zeitalter der Posts und Tweets ist der gute alte Post-it quasi schon romantisch belegt. Stefan Beuting hat für uns Erfahrungen gesammelt mit Zetteln aller Art für unser Tagesthema heute und das heißt verzettelt.
D-Radio Wissen. Wissensnachrichten.
Braucht man eine Psychose, um ein guter Komiker zu sein? Das wohl nicht. Aber ein paar psychotische Eigenschaften könnten hilfreich sein. Psychologen der Uni Oxford haben rund 500 Comedians untersucht und herausgefunden, dass sie eher impulsiv und antisozial sind und dass sie Intimität vermeiden. In einem Fachjournal schreiben die Wissenschaftler, die kreativen Faktoren für Humor seien denen bemerkenswert ähnlich, die bei Schizophrenie und bipolaren Störungen eine Rolle spielten. In nicht krankhafter Ausprägung könnten diese Tendenzen dabei helfen, ungewöhnlich zu denken. Als Vergleichsgruppen testeten die Wissenschaftler neben den Komikern noch rund 300 Schauspieler und rund 800 Personen, die keinen kreativen Job hatten. In der Bibel heißt es, Jesus könne Blinde heilen. Heute liegen die Hoffnungen für so etwas eher auf der Gentherapie. Dabei wird ein Gen mithilfe eines genetisch veränderten Virus in die Netzhaut gebracht. Dadurch wird dort ein Protein hergestellt, das vorher fehlte und so die Fähigkeit zu sehen verbessert. In der Forschung zur Gentherapie gegen Blindheit gab es schon einige Erfolge. Jetzt berichtet ein internationales Forscherteam im Fachblatt The Lancet von einem weiteren. Bei 6 Patienten mit einer seltenen genetisch bedingten Augenkrankheit hat sich die Sehfähigkeit nach einer Therapie verbessert. Normalerweise verschlechtert sich der Zustand immer weiter, bis die Kranken schließlich erblinden. Die Forscher hoffen, dass sich Gentherapien in Zukunft auch bei anderen Augenleiden nutzen lassen. Ob die Therapie später einmal tatsächlich medizinisch genutzt werden kann, müssen weitere Studien zeigen. Weltraumdrama gegen 70er-Jahre-Gaunerkomödie. Zwischen diesen beiden Favoriten wird sich in diesem Jahr das Oscar-Rennen entscheiden. Denn bei den Nominierungen wurden Gravity und American Hustle jeweils 10-mal bedacht. Das wurde in Los Angeles bekannt gegeben. Beide Werke konnten dabei auch die Preise für den besten Film und für den besten Regisseur gewinnen. Viele Nominierungen bekam auch das Sklavendrama 12 Years a Slave. Unter anderem kann der britische Hauptdarsteller Chiwetel Ejiofor auf einen Preis hoffen. Die Oscars werden am 2. März vergeben.
Also ich könnte mich schief lachen, wenn ich mir die Bilder auf der Seite Notes of Berlin angucke. Das ist ein Blog, da können Menschen Fotos von Zetteln einstellen. Meistens sind das lustige Zettel, die irgendwo im öffentlichen Raum aufgehängt wurden. Da klebt dir zum Beispiel ein kleiner weißer Zettel an einem Baum, da steht drauf: Keine Geheimdienstfolter durch Schlafentzug in deutschen Wohnzimmern. Einfach so, mehr steht da nicht. Und sehr schön finde ich auch zwei Zettel, die an einem Gerüst hingen. Der eine mit dem Hinweis, doch bitte nicht gegen das Gerüst zu laufen. Der andere mit dem Widerspruch dagegen, dass man doch als freier, mündiger Bürger jederzeit gegen ein Gerüst laufen darf. Joop Nist hat die Seite vor rund 3 Jahren an den Start gebracht und ist natürlich der ideale Ansprechpartner für unser Tagesthema rund um den Zettel. Hallo Joop. Sag mal, was war denn dein Zettelfavorit der letzten Zeit?
Ich würde sagen, das ist ein Zettel, den ich vorgestern erst entdeckt habe in Berlin, U-Bahnhof Bodinstraße, auf Englisch verfasst. Vermutlich ein junger Mann, der ein Mädchen sucht. Die haben sich in der U-Bahn nachts, samstags getroffen und sie hatte auf Griechisch einen Song gesungen, ein Lied gesungen. Und er hatte sie gefragt, auf welcher Sprache dieser Song gesungen wird. Und sie hat gesagt, Griechisch. Aber er hat vergessen zu fragen, wie der Song heißt. Und hat dann vor lauter Sehnsucht ganz, ganz viele Zettel geschrieben und die überall aufgehangen, mit der Bitte, dass er sich doch melden solle, er möchte den Namen wissen.
Achso, es geht ihm also eher um den Song als um das Mädchen.
Ja,
das
wissen wir vielleicht nicht ganz. Man weiß offiziell nicht, was dahinter steckt. Ne?
Ja, ich finde ja auch besonders unterhaltsam auf deinem Blog die Beschwerdezettel, wo Menschen mal so richtig die Sau rauslassen, meistens über irgendeinen ungeliebten Nachbarn. Ich habe das Gefühl, die machen schon einen ganz großen Teil der abfotografierten Zettel aus, ne?
Ja, absolut. Also ich würde sagen, Aushänge in Hausfluren ist ein großes Thema, weil man einfach auch der Großstadt willen ja nicht gezwungen ist, persönlich mit den Menschen zu sprechen. Man kann also quasi einfach anonym bleiben und eine Beschwerde, glaube ich, ist immer einfacher anonym zu verfassen, als direkt jemanden anzusprechen oder zu klingeln. Ne? Da ist die volle Bandbreite dabei. Also da beschwert man sich, dass der Wecker des Nachbarn zu lange und zu laut klingelt und nicht ausgestellt wird, dass die Liebesspiele vielleicht zu laut waren, dass in den Kinderwagen gepinkelt wurde, dass was geklaut wurde, dass Zigaretten auf den Boden fliegen, also alles.
Was sind noch so wichtige Anliegen, die per Zettel kundgetan werden?
Also ein großes Thema in Berlin sind, ich nenne es mal so sogenannte Liebesbotschaften. Das heißt, man hat sich irgendwo gesehen und vielleicht aber nicht Nummern ausgetauscht oder sich eben auch gar nicht angesprochen und will die Person dann wiedersehen. Und dann hat man eigentlich nur die Möglichkeit, sofern man sich nicht über irgendwelche Kontakte kennt, einen Zettel zu schreiben und den vielleicht da auszuhängen, wo man die Person zuletzt gesehen hat. Oder zumindest in dem Kiez, wo man die Person vermutet. Und davon gibt es sehr, sehr viele Zettel in Berlin. Man könnte jetzt vielleicht denken, ja, Berlin ist die Stadt der Single und vielleicht auch einfach einsam, ne, weil viele von diesen Zetteln sind wirklich sehr romantisch verfasst und da steckt dann doch sehr viel Leidenschaft und Hingabe dahinter. Und es gibt auch Beschwerden, nicht nur in Hausfluren, sondern viele Fahrräder werden in Berlin gestohlen und dann kommt es oft vor, dass man so aus dem Affekt heraus so einen Zettel verfasst und dann wird bis aufs Übelste der Fahrraddieb angeschwärzt und beschimpft. Das, glaube ich, braucht man einfach auch so dann.
Ja, ist das eigentlich so, dass du hast gerade von Berlin gesprochen als ein Ort vielleicht mit vielen Singles. Ist das so, dass in Berlin vielleicht eine andere Zettelkultur ist als irgendwo anders? Hast du da schon mal was beobachtet in der Richtung?
Ja, ich habe da versucht, was zu beobachten. Also ich würde sagen, in Berlin ist zumindest die Zettelkultur schlechthin. Also man könnte sagen, Berlin ist das Mekka der Zettelwirtschaft. Was einfach, glaube ich, auch daran liegt, dass man braucht ein gewisses Klientel überhaupt, was diese Zettelwirtschaft erst möglich macht in ihrer Vielfältigkeit und Absurdität. Und da ist Berlin einfach ein Schlaraffenland.
Was ist das für ein Klientel?
Naja, ich glaube, es ist zum einen braucht man den Clash of Cultures, der zusammenkommt. In Berlin hat man ja die Zugezogenen, die Alteingesessenen, viele Internationale, jung, arm, reich. Also es ist irgendwie so alles zusammen und oft wohnen die dann auch noch in den gleichen Häusern oder im gleichen Viertel. Ich würde zwar nicht per se sagen, dass die Zettelwirtschaft jetzt ein Medium ist, was nur junge Leute anspricht, aber natürlich ist es ein Kommunikationsmedium, wo man schon auch viel Gestaltungsfreiheit mit einbringen kann und einfach dem Ganzen so eine persönliche Note verleihen kann. Und ich glaube, Berlin ist da schon auch die Stadt der Individuellen, wo man viele Ideen gern nochmal auf einen anderen Ansatz bringt oder sie versucht, kreativer anzupacken.
Was war für dich so der Auslöser, dich mit diesen Zetteln intensiver zu beschäftigen? Da stecken ja wahnsinnig viele spannende Geschichten dahinter.
Der Auslöser war, ich würde sagen, es war ein Prozess. Ich bin vor knapp 10 Jahren von München nach Berlin gezogen und mir sind die Zettel dann ziemlich bald aufgefallen. Und für mich waren die Zettel von Anfang an so ein, ich würde sagen, persönlicher Reiseführer durch die Stadt, durch die einzelnen Kieze. Und ich habe immer das Gefühl gehabt, wenn ich irgendwo so einen Zettel entdeckt habe, den Eindruck zu bekommen, was die Leute vielleicht jetzt hier gerade beschäftigt oder vor was sie Angst haben, was sie sich wünschen, was sie sich beschweren, was sie suchen, was sie verloren haben. Und das war etwas, auf was ich sonst so in Berlin nicht gestoßen bin. Und so konnte man quasi, oder so konnte ich die Stadt für mich auf eine ganz besondere Art und Weise lesen. Und dann irgendwann habe ich mir gedacht, da hängt so viel da draußen, ich kann das alleine gar nicht alles dokumentieren, sprich einfangen.
Deswegen der Blog.
Und deswegen der Blog. Mhm. Ja. Und auch der Blog, weil ich glaube, dass die Themen, die auf den Zetteln sich wiederfinden, ja nicht nur Berlin-typisch sind. Wenn man Liebeskummer hat man auch in Hannover und ein Fahrrad wurde einem auch schon mal in Köln gestohlen. Also man kann sich, glaube ich, mit den Themen, die da stattfinden,
wie weit gehst du? Also gehst du manchmal auch einer Geschichte nach? Weil das sind ja eben tolle Geschichten, die dahinter stecken.
Ich gehe Geschichten nach. Ich habe für das Buch habe ich 3 Geschichten nachrecherchiert und die Protagonisten, die Urheber quasi von so einem Zettel aufgesucht und die Geschichte dahinter versucht zu erfahren.
Sag mal eine ganz kurz.
Ich habe Reinhard getroffen. Reinhard hat einen Zettel verfasst, auf dem draufsteht, dass er einen Spinnennotruf anbietet, kostenlos. Und der gilt auch für einzelne Bienen, Wespen und sonstiges Insektentum.
Für Spinnenphobiker, oder?
Genau, ja, also einfach wer Angst hat vor Spinnen, okay, kann Reinhard anrufen. Ja. Er kommt vorbei und fängt die Spinnen dann mit einer Glas-Postkarten-Methode ein. Das kennt man ja noch. Das heißt, der Spinne passiert nichts, sie überlebt, weil das ist Reinhard wichtig, dass man dem Tier quasi nicht wehtut. Und er macht es aus Liebe zu den Tieren und nicht aus Liebe zu den Menschen, sondern er will einfach die Tiere vor den Menschen letztlich bewahren, schützen. Und das ist jetzt nur die kurze Version. Ich habe mich lange mit ihm darüber unterhalten. Ja, es war sehr spannend, so einen Charakter kennenzulernen, der versucht, die Spinnen vor den Menschen zu schützen.
Kate Moss hat ja heute Geburtstag. Sie wird 40. Aber ehrlich gesagt, von noch größerer, weltumspannender Bedeutung ist doch ein anderer Jubeltag. Der 50. Geburtstag von Andreas Dorau, der mit einem sagenhaften Song seine Karriere gestartet hat. Das ist jetzt zwar schon über 30 Jahre her, aber der Lärm der Woche, zusammengestellt von den Kollegen von BeiDFM, startet heute mit genau diesem Song.
Da soll doch einer noch mal behaupten, die Schule könne kein kreativer Ort sein. Mit 16 Jahren nahm Andreas Dorau an einer Projektwoche zum Thema Popmusik in seiner Schule in Hamburg teil. Das Ergebnis? Fred vom Jupiter, einer der berühmtesten Songs aus der Zeit der Neuen Deutschen Welle. Das war im Jahr 1981. Diesen Sonntag wird Andreas Dorau 50. Schon als Teenager verband Andreas Dorau mit scheinbarer Leichtigkeit, hintergründigem Humor, mit ohrwurmtauglichen Melodien. Und daran hat sich auch im Jahr 2014 nichts geändert. Mit gleich 2 Veröffentlichungen macht Andreas Dorau sich selbst und seinen Fans ein Geburtstagsgeschenk. Hauptsache ich, so der Titel einer 2 CDs und 21 Songs umfassenden Werkschau über die letzten 3 Jahrzehnte. Und ein brandneues Album namens Aus der Bibliothek, eingespielt in Begleitung der Hamburger Band Die Liga der gewöhnlichen Gentlemen. Beide Tonträger erscheinen in dieser Woche, umrahmt von 2 Konzertgalas. Andreas Dorau zu seinem 50. Geburtstag 2-mal auf der Bühne, diese Woche in Hamburg und nächste Woche Freitag in Berlin.
Why don't you fight? Why don't you fight?
Aus deutschen Großstädten der Gegenwart ins New York der 60er und zu dem afroamerikanischen Autor, Aktivisten und Musiker Amiri Baraka.
Murdering Malcolm was not just a public figure being killed. For a lot of us, it represented a declaration of war.
Die Ermordung von Malcolm X sei für ihn und für viele seiner Zeitgenossen einer Kriegserklärung gleichgekommen, sagt Amiri Baraka. Er änderte daraufhin seinen amerikanischen Geburtsnamen Everett Leroy Jones in den afrikanischen Namen Amiri Baraka. Ein symbolischer Akt, dieses Amerika kann für uns Schwarze nie zur Heimat werden.
Who will survive America? Few Americans, very few Negroes and no crackers at all.
Neben preisgekrönten Theaterstücken schrieb Amiri Baraka über Jazz, Blues und afroamerikanische Kultur im Allgemeinen. Er polarisierte mit seinen Texten. Von den einen gefeiert, warfen ihm andere Rassismus, Homophobie oder auch Antisemitismus vor, wegen seines Gedichts Somebody Blew Up America etwa, in dem er eine israelische Beteiligung an den Anschlägen vom 11. September andeutete. In einem sind sich Anhänger und Kritiker aber einig, in seinen besten Momenten war Amiri Baraka eine der schärfsten schwarzen Stimmen in den USA. In der vergangenen Woche starb Amiri Baraka in New Jersey. Er wurde 79. Doch die letzte Woche brachte auch gute Neuigkeiten. Im Sommer hatten wir hier im Lärm der Woche darüber berichtet, dass die Veröffentlichung des Albums der Soul-Musikerin Sharon Jones verschoben werden musste. Bei ihr war Krebs diagnostiziert worden. Glücklicherweise ist die anschließende Behandlung wohl positiv verlaufen, denn Give the People What They Want von Sharon Jones and the Dap Kings erscheint nun in dieser Woche. Im Video zu Stranger to My Happiness sieht man Sharon Jones ohne Haare, eine Folge der gerade erst abgeschlossenen Chemotherapie. Trotz aller körperlichen Kämpfe, die sie durchstehen musste und auch immer noch muss, sei es für sie eine leichte Entscheidung gewesen, keine Perücke zu tragen, sagt Sharon Jones. Ich war immer ich und daran wird sich auch jetzt nichts ändern. I wanna make this play. Als im vergangenen Jahr Michael Milosch mit seinem Projekt Rye auf den Plan trat, da war eine der allerersten Assoziationen, Moment mal, irgendwie erinnert das doch verdammt an, genau, an Sade, und die wird in dieser Woche 55. Helen Folau Sade Adu, geboren 1959 in Nigeria und aufgewachsen in England. In den 80ern wurde sie mit Songs wie Your Love is King, Smooth Operator oder The Sweetest Taboo zum Star. Mit über 110 Millionen weltweit verkauften Alben gilt sie als die erfolgreichste Solokünstlerin in Großbritannien. No need to ask, he's a smooth operator. Smooth operator. 2002 bekam Sade von Prince Charles die Auszeichnung Officer of the Most Excellent Order of the British Empire, kurz OBE, verliehen. Sie widmete diesen Orden allen in England lebenden Frauen mit schwarzer Hautfarbe. Vielleicht ist es ihre unaufgeregte Art, jenseits jeglicher Starallüren. Jedenfalls trifft man trotz allem Kitsch immer wieder auf unerwartete Sade-Anhänger.
Hi, this is Julia Holter and the song that I want to hear is I Couldn't Love You More by Sade.
Die in Los Angeles lebende Musikerin Julia Holter, selbst bekannt für eine eher experimentelle Spielart von Popmusik, auch sie ist bekennender Fan der in dieser Woche 55 werdenden Sade. Der folgende Künstler hier im Lärm der Woche verstand sich ebenfalls bestens auf die gute Sorte Kitsch, Harry Nilsson. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain. Going where the weather suits my clothes. Everybody's Talking, eine der wundervollsten Country-Pop-Aufnahmen überhaupt. Durch den Film Midnight Cowboy mit Dustin Hoffman wurden dieser Song und mit ihm Harry Nilsson bekannt. Für seine Coverversion gewann Harry Nilsson 1969 seinen ersten Grammy. One is the loneliest number that you'll ever do. Ausgefuchste Arrangements und die etlichen von ihm selbst gesungenen und übereinander geschichteten Gesangsspuren, ein Markenzeichen der Aufnahmen von Harry Nilsson. Seine Fertigkeiten als Songwriter, Arrangeur und Musiker brachten ihm damals unter anderem den uneingeschränkten Respekt dieser ziemlich berühmten britischen Band ein.
What do you think about music now, here in this country, our top 40?
Nilsson for president.
John Lennons und Paul McCartneys Antwort auf die Frage, was sie denn von der aktuellen Popmusik in den USA halten würden, Nilsson for President. Trotz der Freundschaft mit den Beatles, vor allem mit John Lennon, stellte sich für Harry Nilsson dennoch nie der Erfolg ein, den er rückblickend eigentlich unbedingt hätte haben müssen. Hinzu kam, dass die Freundschaften mit John Lennon, Ringo Starr oder auch mit Keith Moon von The Who nicht unproblematisch waren. Für alle Beteiligten waren sie doch gekennzeichnet durch exzessiven Alkohol- und Drogenkonsum. It's so hard living without you. 1978 starb Keith Moon in der Londoner Wohnung von Harry Nilsson. Noch schwerer traf ihn der Mord an John Lennon zwei Jahre später. Harry Nilsson kehrte dem Musikerberuf mehr oder weniger den Rücken zu. Der Versuch stattdessen, mit einer Produktionsfirma ins Filmgeschäft einzusteigen, endete schließlich im Bankrott. Sein Finanzberater hatte ihn durch krumme Geschäfte um sein gesamtes Vermögen gebracht. Im Februar 1993 erlitt Harry Nilsson einen schweren Herzinfarkt. Ein knappes Jahr später, in dieser Woche vor 20 Jahren, starb Harry Nilsson mit 52 an Herzversagen.
D-Radio Wissen. Donnerstag kompakt.